sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Paulus schreibt dies aus dem Gefängnis. Er erfährt konkret Leid. Er schreibt aber an einen in Freiheit, an Timotheus, einen seiner besten jungen Mitarbeiter, der in Freiheit sich befindet, aber in das Mitleiden einbezogen wird. Also eine Situation voller Mitleid auch. Wir Menschen sind ja von Natur aus leidensscheu. Keiner von uns würde sich freiwillig in Leid hineinbegeben oder danach suchen. Es gibt eher krankhafte Situationen, wo jemand sich nach Leid sehnt. Aber normalerweise würde man das nicht tun. Normalerweise legt ein Mensch es nicht darauf an, zu leiden. Und auch, wie leidensfähig ein Einzelner ist, kann höchst unterschiedlich sein. Ich denke, dass es in jeder menschlichen Biografie immer wieder Leidensgeschichten und Kapitel dieser Geschichten gibt. Aber wie leidensfähig der Einzelne ist, als Außenstehender kann man es schwer bewerten und auch schwer beurteilen. Auch in der Bibel gibt es viele Leidensgeschichten. Und interessanterweise findet sich nirgendwo ein Versprechen, als Christ nicht leiden zu müssen. Es gibt nirgendwo in der Bibel einen Hinweis darauf, dass man als Christ nicht leiden muss. Und die Verheißung, dass es kein Leid und kein Geschrei geben wird, ja, geben wird, gilt zukünftig. Vor allem im Neuen Testament sind menschliches Leiden und der Glaube an Jesus Christus fast untrennbar miteinander verbunden. Einige Beispiele möchte ich nennen, kurz skizzieren. Ein Beispiel: Johannes der Täufer. Er war der Vorbereiter, der Vorläufer, der Wegbereiter für Jesus Christus. Er war, wie Jesus selbst sagt, mehr als ein Prophet, eine ganz wichtige Person im Neuen Testament. Aber wir wissen auch, er war politischer Häftling. Er war politischer Häftling und zwar aus Glaubensüberzeugung, weil er aus Überzeugung seines Glaubens den Mächtigen die Stirn geboten hat. Schließlich wurde er hingerichtet, geköpft, eine sehr grausame Hinrichtungsart, und sein Kopf wurde auf einem silbernen Tablett serviert. Ein anderes Beispiel: Jesus Christus, Gottes Sohn, der Messias, der Heiland, der das Heil den Menschen bringt, der Verkünder des Evangeliums, der guten Nachricht von der Liebe Gottes, einer, der anderen das Leben brachte und Menschen vom Tod auferweckte. Wer die Leidensgeschichte Jesu liest, Folter, Hinrichtung am Kreuz, Kreuzigung, eine der grausamsten Hinrichtungsarten überhaupt. Ein drittes Beispiel aus dem Neuen Testament: Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, wo jemand sich auch mit den Mächtigen anlegte, auch mit den Mächtigen der religiösen Gesellschaft der damaligen Zeit. Auch er wurde hingerichtet, gesteinigt, eine grausame Hinrichtungsart, die heute auch noch in manchen Ländern praktiziert wird. Interessanterweise ist es auch so, dass nach seiner Hinrichtung eine erste große Christenverfolgung losbrach. Und Paulus, ein Apostel der Völker, ein Globetrotter seiner Zeit damals für das Evangelium. Wer der Geschichte des Paulus folgt und auch seine Briefe liest, stellt fest, er war mehrfach im Gefängnis und wurde auch wohl hingerichtet wie einer der vielen Verbrecher des römischen Staates, wegen seines Glaubens. Es gibt auch Beispiele in der Kirchengeschichte für Verfolgung. Wer morgens hier zum Gottesdienst kommt, durch die Tür in die Moga eintritt, in die Gemeinde hier, hat vielleicht schon bemerkt, dass rechts eine Tafel hängt im Eingangsbereich. Die Tafel hängt da schon seit 80 Jahren. Eine Gedenktafel im Eingangsbereich der Baptistengemeinde Mollertgasse, die verweist auf Balthasar Hubmaier. Balthasar Hubmaier, der 1528 am 10. März am Stubentor hier in Wien bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, vor 480 Jahren. Seine letzten Worte waren: Die Wahrheit ist untödlich. Der Glaube an Jesus Christus lässt sich nicht verbrennen. Das Bekenntnis lässt sich so nicht vernichten. Aber da sind wir als Gemeinde unmittelbar verbunden an dieser Stelle mit Christenverfolgung. Heute denken wir an viele namenlose Christen in Indien. In der Provinz Orissa in Indien, das ist eine aktuelle Meldung von vor 3 Tagen, wurden 50.000 Christen vertrieben. Eine ganze Gruppe Religionsgruppe Christen wurde bewusst vertrieben aus einer Provinz. Die wollte man dort nicht mehr haben. Tausende Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht, darunter viele Kirchen aller Konfessionen. Dutzende Christen wurden den schwersten christenfeindlichen Pogromen der letzten Jahrzehnte ausgesetzt und ihnen zum Opfer gefallen. Bekannt ist bis jetzt mehr als 60 Tote und mehr als 800 Schwerverletzte. Es gab Vergewaltigungen, zahlreiche Zwangsbekehrungen unter Waffengewalt zum Hinduismus. Das sind extremistische, radikale Hindus, die gegen Christen vorgehen. Und das seit August 2008, also seit 3 Monaten ist das im Gange. Ich denke auch an die Christen im Iran in diesen Tagen. Seit mehreren Monaten steht im Iran die Forderung im Raum, dass Apostasie, das ist also der Glaubensübertritt in eine andere Religionsgemeinschaft, die freie Religionswahl mit dem Tod bestraft werden soll. Anfang September hat das iranische Parlament darüber beraten. Mehr als 95% der anwesenden Abgeordneten des iranischen Parlaments unterstützte im September 2008 diesen Gesetzesantrag. Apostasie, der Glaubenswechsel vom Islam in eine andere Glaubensrichtung, in eine andere Religion, auch zum Christentum, gilt im Iran als Kapitalverbrechen, das bereits jetzt mit dem Tode bestraft werden kann. Es gibt Razzias gegen Christen, Inhaftierungen. Nachgewiesen ist, dass ein christliches Ehepaar vor kurzem von Polizisten zu Tode geprügelt wurde. Und die Kinder mussten zusehen, wurden dann mitgenommen und inhaftiert. Also was Paulus so sagt, ist gar nicht so weit weg. Und Paulus wusste, wovon er sprach, wenn er sagt, sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Sei bereit. Das gilt Christen in Freiheit. Paulus schreibt an Timotheus, der sich in Freiheit befindet. Und es gilt auch heute allen, die sich zu Jesus Christus bekennen und in vielen Ländern dieser Erde das Risiko eingehen, durch Inhaftierung, Folter und Hinrichtung für die gute Nachricht zu leiden. Und auch für uns, die wir in Freiheit leben dürfen. Das ist also auch ein Brief des Paulus an uns, die wir in Freiheit leben dürfen. Der Sonntag der verfolgten Kirchen, wir sind verbunden mit Christen weltweit, über die Konfessionen hinweg. Dazu gibt es 4 Herausforderungen. Wie geht man mit dieser Situation um? Anhand des Bibeltextes. Die erste Herausforderung, tragt das Kreuz Jesu Christi, sagt Paulus. Tragt das Kreuz Jesu Christi. Damit ist nicht das silberne oder goldene Kreuz an der Kette um den Hals gemeint, obwohl auch das ein Bekenntnis des Glaubens sein kann. Wer es bewusst trägt, legt damit auch ein Bekenntnis ab. Nein, damit ist das Leiden für das Evangelium die gute Nachricht gemeint. Das Evangelium von Jesus Christus, auch vom Leiden in Gottes Sohn. Die Theologie beschränkt sich nicht auf die Herrlichkeit Christi allein, sondern sieht auch den leidenden Gottes Sohn. Wer das Markus-Evangelium zum Beispiel aufmerksam liest, der könnte sagen, das ist eine Art Passionsbericht mit einer Vorgeschichte. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, besteht nicht darin, Menschen den Himmel auf Erden zu verheißen. Es ist also kein Wohlstandsevangelium, sondern dazu gehört auch, um Jesu Christi willen zu leiden. Das gehört dazu, wenn Jesus sagt, das Kreuz auf sich nehmen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss seine eigenen Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Das ist die Frage, ob man dazu bereit ist. In manchen Ländern ist man dazu gezwungen. Wir haben große Freiheit, das für uns hier zu entscheiden. Und der Weg der Nachfolge Jesu Christi ist für uns sicherlich einfacher als in Ländern wie Iran oder Indien. Und das waren ja nur 2 Länder aus der langen Liste, die auch unvollständig vorhin hier gezeigt wurde. Eine 2. Herausforderung, die Zusagen Gottes. Wir merken, wenn wir Bibel lesen, dass Gott seine Kinder nicht im Stich lässt. Bis heute. Ich bewundere die Kraft, die diese Menschen in Verfolgungssituationen aufbringen, ihrem Glauben und vor allem ihrem Herrn treu zu bleiben. Jesus sagt seinen Nachfolgern bis heute verbindlich Folgendes zu, aus der Bergpredigt. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Es geht also nicht um Freude am Leid. Keiner freut sich, wenn er leiden muss, auch Christen nicht. Es geht auch nicht um die Freude an der Verfolgung. Es geht auch nicht darum, wenn jemand in einer Verfolgungssituation lebt, dass er damit ein besserer Christ ist. Nein. Freude deswegen, sagt Jesus, weil Nachfolger Jesu Christi den Willen Gottes tun. Und er fragen, was will Gott von mir? Und weil Gottes Verheißung gilt, mit Gott zu leben in seiner neuen Welt, die aber für Verfolgte und auch für uns noch aussteht. Freude, weil feststeht, zu Jesus Christus zu gehören, in diesem Leben und auch im zukünftigen Leben. Ich glaube, dass die Verbindung zu Jesus Christus eine dermaßen tragende Kraft ist, die es hilft, Situationen auch zu ertragen, obwohl ich mir die Situation schwer vorstellen kann. Freude angesichts des Leides ist ein hoher Preis, den Menschen zahlen um ihres Glaubens willen. Ist ein hoher Preis. Und manche zahlen diesen Preis mit ihrem Leben. Aber Jesus verheißt ewigen Lohn. Auch das möchte ich nicht verschweigen. Dieses Leid aus eigener Kraft zu ertragen, ist unmöglich. Das geht nicht. Ich würde zerbrechen. Das wissen auch die, übrigens, die Christen verfolgen. Die Verfolger wissen das auch. Sie missachten bewusst die Menschenrechte, auch wenn sie die UN-Charta unterzeichnet haben. Sie wissen, die, die Christen verfolgen, unterdrücken und sie foltern und töten, dass Leid aus eigener Kraft nicht zu ertragen ist. Und deswegen wollen sie den Willen brechen und auch die Kraft. Leid ist nur mit Gottes Hilfe und aus Gottes Kraft zu ertragen. Anders geht es nicht. Und darauf vertrauen die, die verfolgt werden, die unterdrückt werden, gefoltert und getötet werden, um Christi willen. Und diese Wahrheit ist untödlich, wie Balthasar Hubmaier vor den Toren Wiens sagte. Daher ist aber auch immer wieder Ermutigung nötig. Christus sagt zu seinen Jüngern, wenn sie euch an Gerichte ausliefern, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch im entscheidenden Augenblick schon eingegeben werden. Das heißt aber nicht, dass alles in diesem Prozess, der Menschenrechte missachtet und auch christlichen Glauben mit Füßen tritt, auf Freispruch hinauslaufen muss. Ein Prozess um des Glaubens willen muss nicht auf Freispruch hinauslaufen. Paulus ermutigt Timotheus aus dem Gefängnis heraus und sagt, sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt mir die Kraft dazu. Eine dritte Herausforderung in dieser Situation ist das Gebet. Betet. Alle, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, alle Christen, gehören als Glieder zum Leib Christi. Und wir gehören dazu. Wir gehören genauso dazu wie die Christen in Verfolgungssituationen. Und wir sind in Christus verbunden mit Brüdern und Schwestern, zum Beispiel in Indien oder im Iran. Und es kann und darf uns nicht unberührt lassen, wenn Christen um ihres Glaubens willen verfolgt, gequält, gefoltert und getötet werden. Paulus sagt das sehr deutlich, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Manchmal ist der Leidensweg lang, bis solche Signale uns erreichen und wir mitleiden. Aber ich möchte es nicht ignorieren, was dort geschieht. Und daher gilt also eine doppelte Verpflichtung für die weltweite Gemeinde Jesu. Jesus sagt seinen Nachfolgern zum einen, liebt eure Feinde, betet für alle, die euch verfolgen. Das ist eine enorme Herausforderung, vor die Jesus Christen stellt, seine Nachfolger. Aber die ersten Christen machten das. Die ersten Christen praktizierten, was bis heute auch aufgetragen ist. Die Gemeinde betete Tag und Nacht inständig für ihn, gemeint ist der inhaftierte Petrus, zu Gott. Also das Gebet geht in zwei Richtungen. Für die, die Verfolger sind, dass also Regierungen und Regime sich verändern. Und auch für die Verfolgten. Wenn ein inhaftierter Petrus im Gefängnis von der Gemeinde umbetet wird und für ihn gebetet wird, inständig zu Gott. Das Gebet. Und eine vierte Herausforderung. Das heißt ja, wie man so schön sagt, ora et labora, bete und arbeite, bete und handle, nimm etwas in die Hand. Und dazu möchte ich heute auch einladen. Handelt, tut etwas. Wir haben die Chance, in unserer Gesellschaft der Freiheit, etwas für die verfolgten Christen zu tun. Und an zwei Beispielen möchte ich dazu einladen. Im Hebräerbrief heißt es, so steht es auch auf dem Titelblatt unseres Programms, in der Übersetzung der guten Nachricht heißt es dort, denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlung am eigenen Leib spüren würdet. Das ist ein Aufruf, sich mit gefangenen und verfolgten Christen zu solidarisieren, sich mit ihnen eins zu machen, sie nicht zu vergessen, sondern zu sagen, das berührt mich und das geht mich etwas an und ich bin zum Handeln gefordert. Wir können uns einsetzen für verfolgte Christen und ihr Schicksal aus unserer Freiheit heraus mittragen. Wie geht das, könnte man jetzt fragen. Ich glaube, es geht auf vielfältige Weise. Der Einsatz für die verfolgten Brüder und Schwestern. Zum einen Gebet und Fürbitte. Das nicht einfach abzutun, sondern zu sagen, ja, wir möchten darum bitten, dass Gott seine Hand über den verfolgten Brüdern und Schwestern hält, wie wir es vorhin im Lied mit den Kindern gesungen haben. Fürbitte, Herr, erbarme dich. Wir können auch weiteres tun. Wir können über das Thema verfolgte Christen in unserem Freundeskreis reden, das öffentlich machen. Und ich glaube, das geht auch relativ unkompliziert. Ich stelle zum Beispiel fest, dass der Kurier als ein Beispiel immer wieder in den letzten Wochen über verfolgte Christen berichtet hat. Und ich denke schon, dass Zeitungen gelesen werden und man auch miteinander spricht über das, was in der Zeitung steht. Das ist ein einfacher Anknüpfungspunkt, um ein Bewusstsein noch zu bilden, dass Christen verfolgt werden. Christen sind die größte verfolgte religiöse Gruppe dieser Welt. Man kann noch etwas tun. Leserbriefe schreiben. Reagieren auf das, eben was in der Zeitung steht. Ich habe das mal gemacht und war erstaunt, was dann passiert. Mit wem ich dann in Kontakt kam. Welche Gespräche dann möglich waren. Und welche Reaktion das auch in der Presse ausgelöst hat. Aber es erfordert Mut und Weisheit an dieser Stelle. Wir können noch etwas tun. Petitionen, also Bittbriefe, verfassen und unterschreiben. Ich möchte das heute ganz praktisch tun. Ich habe zwei Petitionen vorbereitet, in Abstimmung mit der Schweizerischen Evangelischen Allianz und mit der Initiative für verfolgte Christen. Zwei Petitionen. Ich werde diese Petitionen mit Unterschriftenlisten in der kommenden Woche zu den Botschaftern bringen. Zum indischen Botschafter und zum Botschafter des Iran. Hier in Wien. Mit der Bitte, es weiterzuleiten an den indischen Premierminister und an den Präsidenten der Islamischen Republik Iran. Zwei Petitionen. Ich werde sie im Wortlaut nachher noch vorstellen und ich möchte euch einladen, euren Mut zusammenzunehmen, diese Petitionen mit zu unterschreiben für unsere Brüder und Schwestern. Das setzt Mut voraus, weil man seinen Namen preisgibt, seine Adresse und seine Unterschrift. Das ist nicht unbedingt angenehm. Aber das ist etwas, was wir als Christen in dieser freien Welt tun können für unsere Geschwister. Ich stelle die nachher im Wortlaut noch vor, die Petition. Sie liegen unten auf den runden Tischen aus, im Originalwortlaut mit den Unterschriftenlisten. Ich möchte jetzt schließen mit Galater 6, Vers 9 und 10. Als Einladung an diesen besonderen Tag. Paulus schreibt dort, wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Amen.